Radio 1.
Natürlich kennen wir den Schauspieler Lars Eidinger bestens, wenn wir ins Theater gehen, logischerweise in der Schaubühne, aber eben auch, wenn wir Fernsehen schauen oder ins Kino gehen. Lars ist sehr präsent, er ist auch als öffentliche Person sehr präsent und scheut sich auch nicht, immer wieder was zu erzählen, auch Dinge rauszuhauen und zu provozieren und zu unterhalten und zu bewegen. Es gibt jetzt einen Film über ihn und ich muss sagen, ich dachte bisher, lieber Lars, und damit ganz herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Lars Eidinger ist da.
Für die Einladung. Hallo Knut.
Ich dachte, dich wirklich ganz gut zu kennen, dich oft gesehen zu haben, ist ja immer so ein Trugschluss, nicht? Wenn man Schauspieler sehr oft sieht, dann denkt man, man kennt ihn ganz gut. Aber durch diesen Film, Lars Eidinger sein oder nicht sein, kommt man dir auf eine ganz andere Weise nahe, nämlich über die Arbeit. Und das finde ich total wichtig an diesem Film, dass es kein privates Porträt ist. Natürlich ist es das auch, das Leben ragt hinein in die Kunst, aber vor allem ist es eben ein Blick auf die Arbeitsweise, auf die Quellen der Inspiration. Und das verdanken wir einem Regisseur, der schon eine ganze Reihe von sehr spannenden Porträts gemacht hat, von kreativen Menschen. Herzlich willkommen, Rainer Holzermeister. Hallo, hallo.
Hallo.
Rainer, bevor ich mit Lars über alles rede, was wir in diesem Film sehen, erstmal die Frage an dich. Das ist jetzt auch nicht der allereinfachste Protagonist, könnte ich mir vorstellen, um das mal schlicht und einfach auszudrücken. War dir vorher klar, wahrscheinlich aus deiner langen Erfahrung, dass das auch ein Trip sein wird, dass das eine sehr anstrengende, sehr intensive Reise wird?
Also das kann ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich würde jetzt umgekehrt sagen, dass es eigentlich nie so einfach war. Echt? Wie mit Lars. Aber nicht, weil ich den so im Finger gewickelt habe oder wie auch immer, sondern weil er ein wahnsinnig angenehmer Mensch ist. Und wir haben uns, es gab einen Tag, wo wir mal so eine kleine Krise hatten, würde ich sagen. Aber bis heute sind wir da wunderbar durchgekommen. Und ja, ich habe da natürlich auch im Vorfeld ein bisschen was gelesen, so die ganzen Vorwürfe, die da immer im Raum stehen oder in der Presse stehen. Also ich habe ein ganz anderes Bild von Lars und es war eigentlich auch von Anfang an mein Ziel, ihm da so ganz frei und unvoreingenommen zu begegnen, weil ich will immer, wenn ich so einen Film mache, mein eigenes Bild mir machen von dem Gegenüber und da hat alles wunderbar funktioniert.
Das ist ein angenehmer und freundlicher Mensch. Das kann ich auch nur bestätigen. Das habe ich auch nie anders erlebt.
Genau.
Aber da du dich ja eben über die Arbeit näherst, sind wir in einem Bereich, der jetzt zum Beispiel Menschen wie mir ja verborgen ist. Ich weiß ja nicht, wie du bei Proben bist. Ich weiß nicht, wie das vor einer Vorstellung bei dir ist, Lars. Und das sehen wir jetzt alles. Das sehen wir mit einer großen Klarheit. War dir das vorher völlig klar, dass du ja den Rainer in jede Beziehung da reinlässt?
Ja, das Interessante ist, dass der Film sich halt genau damit beschäftigt. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen privat und öffentlich und ja, also ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte nicht zu Hause gefilmt werden, ich möchte nicht mit meiner Frau gefilmt werden oder meine Tochter soll nicht vorkommen, aber der Film stellt ja sozusagen die Behauptung auf, dass man mir vielleicht viel persönlicher begegnet, wenn man mich arbeiten sieht und dass ich vielleicht auf der Bühne als Hamlet viel mehr bei mir bin als im Alltag. Insofern ist es nahezu sinnfällig, dass der Rainer mich auf die Bühne begleitet.
Das sagst du im Film übrigens auch mal sehr deutlich, genau diesen Satz nämlich. Vielleicht bin ich auf der Bühne viel mehr bei mir als draußen. Und diesen Unterschied zwischen der öffentlichen Person, damit meine ich jetzt wirklich die künstlerische Person, und der privaten Person, ich finde, dieser Zwiespalt ist total spannend in diesem Film. Du redest durchaus über deine Tochter übrigens. Also es ist ja nicht, das ist ja schon anwesend, aber man sieht sie jetzt nicht. Du hast dir ein Leitmotiv genommen, was auch sehr günstig ist, finde ich, für den Film. Wir laufen jetzt nicht so durch Leben und Werk, sondern es ist spektakulär. Jedermann, Salzburg, Nationalheiligtum für Österreich, ein Deutscher spielt es dann. Das war, glaube ich, eine gute Grundlage für dich, so einen roten Faden zu haben?
Ja, also das war auch für mich die Grundbedingung. Also für mich war klar, dass ich jetzt nicht nur irgendwie die Bühne abfilmen will oder ein Filmset, wo Lars unterwegs ist, sondern es war eigentlich mein Anliegen von Anfang an, eine Arbeitssituation mitzunehmen, weil ich auch immer so denke, das sage ich immer, normalerweise werden solche Filme gemacht, wenn einer 80, 90 Jahre alt ist, gibt es Kollegen, gibt es schöne Filme, auch will ich gar nicht also in Frage stellen, aber es ist dann immer so, dann läuft dann der Schauspieler mit 80 Jahren über alle Bühnen, wo er mal gestanden war. Ja. Und dann gibt's ein paar schöne Schwarz-Weiß-Fotos von 1945 oder 50. Und man kriegt überhaupt kein Gefühl mehr dafür, was eigentlich damals stattgefunden hat. Und ich habe das große Glück gehabt, weil ein Film muss ja auch finanziert werden, dass es ein paar Leute gab, die da mir auch geglaubt haben, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt, wo Lars in Höchstform ist, müssen wir jetzt die Bilder machen, sodass wir dann mit 80 die wieder benutzen können.
Da machst
können.
Du dann die nächste.
Da
genau.
Machen wir, ja, wahrscheinlich.
Lars in Höchstform.
Das wäre auch ein guter Titel gewesen. Genau, und dann sind wir in Lars in der Altersform hineingegossen.
Nee, aber der Rainer hat es neulich im Kino erzählt und ich fand es auch interessant, sich da nochmal zu erinnern, dass die Salzburger Festspiele damals gesagt haben, so, naja, vielleicht kannst du bei der Fotoprobe ein bisschen filmen. Also die Fotoprobe ist schon die letzte Probe vor der Premiere, wo die Fotografen zugelassen sind. Ja, und da können wir einfach total dankbar sein, dass wir da die ganze Zeit dass da die ganze Zeit die Kamera mitlaufen durfte. Weil ich habe auch zu Rainer vorher gesagt, dieses Jahr bietet sich irgendwie an. Ich spiele den Jedermann. Ich habe in dem Jahr in Hollywood gedreht, mehr oder weniger, also eine Netflix-Produktion mit Noah Baumbach, White Noise. Ich habe diese Serie mit Olivier Assayas, Irma Webb gemacht und ich habe in Babylon Berlin die letzte Staffel gemacht. Und da gab es halt trotzdem, und deswegen sage ich es, Situationen wie jetzt zum Beispiel bei Babylon Berlin, dass ich den Rainer angerufen habe und gesagt habe, du, morgen ist ein toller Drehtag, ich lasse eine Rakete zum Mond fliegen und so, vielleicht wäre es gut dabei zu sein. Und dann hat aber die Produktion gesagt, so, nee.
Geht nicht. Bei Oliver Assayas bist du dabei. Das ist auch ganz schön, da sieht man, was ich auch sehr schön finde übrigens. Aber was man natürlich schön begreift, und das ist für mich der große Wert des Films, auch weil du das eben auch erzählst, ist mal zu begreifen, wie arbeitest du, wie gehst du da ran? Vielleicht kannst du es jetzt ja auch mal skizzieren, zum Beispiel sagst du ja ganz konkret, wo fängst du an? Du hast eine Rolle, du kriegst dein Buch, weißt du, Hamlet, weiß man ungefähr, worum es so geht, aber du liest das, was passiert dann? Was ist der erste Schritt?
Ja, das Interessante ist tatsächlich, es geht immer von einem spielerischen Impuls aus, ja, und deswegen, ich hab mich dann auch erinnert, ich habe als Kind so wahnsinnig gerne gespielt und mich wirklich vertieft, ja, und es hat etwas mit Fantasie zu tun, und wenn ich was lese, dann geht eine Fantasie los, und da muss ich auch gar nichts machen oder mich anstrengen, sondern unweigerlich, und wenn diese Fantasie nicht losgeht, dann mache ich es auch gar nicht, das ist auch für mich ein Auswahlkriterium, ja, und dann geht eine Fantasie los und die geht in alle Richtungen, und bei mir ist es ganz oft so, dass ich mich auch durch Popmusik inspirieren lasse, zum Beispiel bei Richard III., weiß ich noch, ich habe das gelesen, von Shakespeare, und der erste Satz, der mir in den Kopf schoss, war ein Zitat von Tyler, the Creator: I'm a fucking walking paradox, no I'm not. So, und das habe ich dann aufs Textbuch geschrieben, und das sind dann so die ersten Fantasieräume, die dann so aufgehen, und daraus schöpfe ich dann, wenn ich in die Arbeit gehe.
Und das sind durchaus Einsichten, die der Film auch vermittelt, auf eine ganz klare Weise, bis hin zu so einem interessanten Details, dass die Schuhe für dich so wichtig sind. War mir als auch nicht klar. Also wenn man eine Figur hat, klar, Kostüm strahlt zurück, aber dass es eben gerade die Schuhe sind. Rainer, wie waren denn deine Erfahrungen dann? Also dann so dabei zu sein, das auch mal zu sehen, wie geprobt wird, wie an einem Satz gearbeitet wird. Und das ist eine intensive Arbeit, das ist nicht einfach nur ein barockes sich entäußern.
Nein, ich fand es faszinierend, also so nah dran zu sein. Ich habe auch mal Theaterwissenschaft vor langer, langer Zeit studiert, habe dann lange mit dem Theater überhaupt nichts zu tun gehabt. Und ich weiß noch, auch als ich dann, also jetzt mal unabhängig vom Jedermann, als ich Student damals war, bin ich immer, wenn ich nach Berlin gekommen bin, ich lebe ja im Süden von Deutschland, bin ich immer an die Schaubühne gegangen. Ich bin da nicht ins Kino oder irgendwas gegangen. Also die Schaubühne war für mich wirklich so, das waren die heiligen Hallen des Theaters, war ja noch Peter Stein damals. Und jetzt mit Lars da so ein- und auszugehen, sogar am Pförtner vorbeizugehen, ohne den Tagesausweis jedes Mal neu ausfüllen zu müssen, das war für mich auch so ein wunderbarer Moment. Und Thomas Ostermeier hat mir ja da auch alles ermöglicht. Ich konnte mit Lars auf der Bühne stehen bei den Proben. Wenn es nach Lars gegangen wäre, dann wäre ich auch in der Aufführung, in der Vorstellung mit drin gewesen. Hätte er eigentlich gut gefunden. Und so. Und das war natürlich schon toll. Und ich muss auch sagen, für mich war von Anfang an ganz, ganz wichtig, ich habe es gestern auch wieder, habe ich den Film selber im Kino angeguckt, in Salzburg, und auch an den Reaktionen der Zuschauer gesehen. Der Film ist so nahe dran, die Kamera ist so nahe dran. Und wenn jetzt die Salzburger Festspiele mir das nicht erlaubt hätten, so nahe dabei zu sein, sondern an der Fotoprobe zu kommen, mit einem Stativ in der Reihe 15 zu stehen und irgendwo mal den Lars in ganz kleinen filmen zu können, dann wäre das nicht der Film, der es jetzt ist. Also es hat jetzt auch eine Kollegin gesagt, eine ehemalige Regisseurin, hat ganz lieb geschrieben dem Lars, die durch Zufall bei der Münchner Premiere dabei war, die hat dann irgendwie gesagt, das ist ein Spielfilm, das, und die Kamera ist immer genau am richtigen Punkt zur rechten Zeit. Und das war das tollste Lob, was ich jetzt die letzte Woche gehört habe.
Und diesen Film, Paulhofer ist die Regisseurin. Genau, diesen Film können wir jetzt also im Kino sehen. Bei uns zu Gast sind Lars Eidinger und Rainer Holzheimer. Wir reden über den Dokumentarfilm, den man jetzt im Kino sehen kann, sein oder nicht sein. Und das spielt natürlich an auf die Rolle deines Lebens, Lars. Wie lebst du damit, dass die Menschen immer immer, wahrscheinlich noch in 20, 30 Jahren sagen werden, der war damals wirklich ein toller Hamlet. Da schwingt ja auch mal ein bisschen Nostalgie mit. Noch ist es nicht so weit, aber es wird irgendwann mal kommen.
Ja, aber das war auch der Druck, ne? dass man das plötzlich aufzeichnet. Und erfahrungsgemäß gab ja alle Schaubühnenproduktionen sind ja irgendwann mal aufgezeichnet worden von Arte. Und es waren dann immer mit Abstand die schlechtesten Vorstellungen. Ja, weil man dann so gestresst ist und so unter Druck ist, dass man genau das denkt, dass man sich jetzt da in die Geschichtsbücher einschreiben muss. Und es gab eine lustige Szene bei Sein oder Nichtsein auf der Probe. Ich wusste Tage, Wochen vorher, dass Rainer an dem Tag kommt und hab und mir war es ganz wichtig, dass gerade dieser Monolog so auf den Punkt ist, ja. Und ich spreche den und merke schon beim Machen, wie genial das gerade ist, ja. Und es stimmt einfach, ich bin so in der Situation und emotional auf der Höhe und spiele es zu Ende und sehe, der Rainer ist gar nicht dabei. Und er meint, ja, du bist da so schnell auf die Bühne gerannt und so, ich kam da nicht mit. Ja, aber trotzdem, ich finde, es ist leider auch...
Das
ist
Theater. Ja. Ja, ich meine, ich kann da auch noch was dazu sagen. Es war ja wirklich so, wir sind ja da durchs Dunkle hinter der Bühne gelaufen. Wir hatten ja an dem Tag verabredet, ich habe ja die Proben, glaube ich, 4 oder 5 Mal gedreht. Und dann haben wir einmal gesagt, wir machen das wie in dem berühmten Zidane-Film. Ich bleibe mal nur auf Lars und nur an ihm und sonst gar nicht mehr. Und ich stehe da hinten mit ihm im Dunklen und härte das Stück jetzt auch nicht so auswendig im Kopf. Auf einmal rennt er los, macht einen Salto, springt da über den Tisch, schmeißt ihn in den Dreck. Sein oder nicht sein. Ich wusste ganz genau, erstmal komme ich auf diesem Boden nicht hinterher. Dann gibt's da so einen eisernen Vorhang, so einen Kettenvorhang, da hätte ich mich total verheddert. Ist mir am Tag vorher schon passiert. Und da habe ich gedacht, ich bleib da hinten stehen und drehe es von hinten.
Wir sehen im Film auch, wir haben es ja immer wieder gesagt, diese heftigen Probenarbeiten. Und da kommt so eine Szene, die natürlich jetzt auch immer wieder diskutiert wird, die ich aber auch total wichtig finde. Und da muss ich nachfragen, weil erstmal wundere ich mich schon, ihr probt und Lars ist so drin bei einer Probe und weint richtig und so. Und es sind ein paar Proben, habe ich in meinem Leben miterlebt. Man verausgabt sich vielleicht nicht vollständig. Man spart sich was auf, wo ich schon dachte, boah, warum haut er das da so rein? Bis ich begriffen habe, das ist jetzt nicht im Plan, sondern das passiert in Ergriffenheit offenbar des Textes und dieser Figur. Und der Regisseur ist einen Augenblick unaufmerksam und du brüllst den da zusammen. Und es ist peinlich zum Teil, aber es ist eben auch wahnsinnig berührend.
Es ist schon peinlich.
Es ist peinlich, aber es ist auch wahnsinnig berührend, weil ich verstehe schon in dem Augenblick, was in dir vorgeht. Jetzt ist gerade ein ganz, ganz wichtiger Augenblick für diese Probe. Und der Mann meint es ja auch nicht böse, der fragt seine Assistentin da irgendwas und so. Es ist eine wahnsinnige Eskalation mit einer Entschuldigung. Und trotzdem, finde ich, ist das auch eine Sternstunde, sowas zu erleben und sowas zu sehen. Alle haben offenbar auch eingewilligt, man hätte das herausstellen können. Also auch der Regisseur Michael Sturminger war ja offenbar einverstanden zu sagen, zeig das mal ruhig, weil wir dann den Wahnsinn am besten begreifen?
Ja, ich habe das allen gezeigt. Also Lars hat den Film komplett von Anfang an gesehen, als erster natürlich, und hat ihn so akzeptiert, wie er jetzt auch im Kino zu sehen ist. Es gab keine Sekunde eine Änderung. Und den anderen habe ich so die zentralen Szenen gezeigt und Sturminger auch den ganzen Film. Mhm. Und der hat am Ende hat er gratuliert. Wir hatten da auch schon eine Flasche Wein dabei getrunken, glaube ich. Und hat nur gesagt, wieso ist der Domplatz nicht drin?
Das war so. Ich muss trotzdem ganz kurz was dazu sagen, weil ich finde die Szene auch ganz wichtig. Natürlich ist sie peinlich, natürlich ist es mir auch unangenehm und ich schaue mich da auch nicht gerne an, aber ich finde, an der Szene offenbart sich sozusagen alles, worum es bei der Schauspielerei überhaupt geht, ja, und deswegen ist sie so wichtig und essentiell. Und zwar, ich versuche da was Unmögliches eigentlich, und das versuche ich nur, weil ich genau weiß, dass der Rainer dabei ist und das aufzeichnet. Und ich versuche, eine existenzielle Todesangst zu empfinden. Und das gelingt mir. Und ich bin in dieser Situation und muss es dann emotional beglaubigen. Und auch das vollführe ich. Und ich weiß halt, dass der Rainer dabei ist und es gerade aufnimmt. Und der Regisseur läuft plötzlich rüber und flüstert der Assistentin was ins Ohr. Ja? Und das ist halt eine unglaubliche Kränkung, weil ich halt den Spaß oder den Reiz bei Schauspielerei auch immer genau in dieser Unterhaltung sehe, dass ich weiß, ich mache das auch in der Verbindung zum Regisseur. Und das ist im Grunde ganz einfach zu vergleichen. Wenn ich jetzt rede, rede ich doch nur, weil du mich was gefragt hast und weil ich mich dir mitteilen will. Wenn du jetzt plötzlich, während ich die Antwort gebe, aus dem Raum gehe, wäre ich doch total perplex. Und das passiert in dem Moment.
Also ich finde, das ist eine Sternstunde auch des Theaterfilms. Mal insgesamt, nicht? Also man wird die sich immer wieder ansehen. Und interessant, dass du auch sagst, du weißt natürlich, dass Rainer dreht. Also es ist ja natürlich auch immer ein Teil auch von Erklärung, was tue ich hier? Ich will gesehen werden, ich will wahrgenommen werden. Und das bringt mich noch zu einer letzten kurzen Frage, ganz wichtig ist im Film, ist deine Verletzlichkeit, die man sieht. Also jemand, der sich wie du so rauswagt, der immer wieder auch Dinge raushaut, mit denen man einverstanden sein kann oder auch nicht, das ist ganz unterschiedlich, aber dann gleichzeitig so eine Verletzlichkeit zeigt und offenbar so angreifbar ist, vielleicht im stärkeren Maße, als man das so denkt, könnte man vermuten, hält sich dann vielleicht auch manchmal eher beim nächsten Mal zurück und sagt, ich tu mir das nicht mehr an.
Ja, aber das ist dann, also fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal ein, der Vergleich, aber es ist im Grunde wie ein Jugendlicher, eine Jugendliche, die sich ritzt. Also ich spüre mich dann am meisten so und deswegen mache ich das. Ich verletze mich dann öffentlich und weiß, dass ich da am meisten am Leben bin und deswegen provoziere ich das so und anders macht für mich Kunst auch gar keinen Sinn.
Ich finde es ein wunderbares Schlusswort für den ganzen Film.
Ich auch.
Ja, findest du auch, genau. Also ihr seid ja heute auch total unterwegs. Also ja. Wahnsinnig viele Termine. 14 Uhr im Kapitol, Dahlem, Pater Gleichin, 16 Uhr im Thalia. Soweit ich weiß, ausverkauft. Kant-Kino seid ihr im York-Kino heute Abend noch. Also heute ist so eine richtig lange Tour.
Und heute ist noch Antidisco in der Schaubühne.
Und dann legst du
da auf. Ich leg noch auf von 23.30 Uhr bis 6 Uhr morgens.
Und mehr muss man nicht sagen zu Lars Eidinger, würde ich an dieser Stelle sagen. Aber Sie können den Film natürlich auch ganz regulär im Kino sehen. Jetzt Lars Eidinger, sein oder nicht sein, von Rainer Holzimmer. Vielen lieben Dank euch beiden. Danke, schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Danke.